Schlagt mit mir gemeinsam Esther 4 auf, das ist unser Text, die 17 Verse. Bevor ich die ersten Verse lese, eine kleine Einführung. Esther und Mordecai sind zwei Juden, die sich im Persischen Reich befinden. Und vor einigen Jahrzehnten wurden die Juden aus dem Land Israel gefangen weggeführt ins Persische Reich. Und Gott hat den Israeliten die Möglichkeit gegeben, zurückzukehren aus dieser Gefangenschaft, zurückzukehren an ihren Bestimmungsort nach Israel. Aber viele der Juden damals blieben gemütlich in ihrer neu gewonnenen Heimat und haben sich faktisch geweigert, Gottes Ruf zu folgen und zurück an ihren Bestimmungsort zu gehen. Deswegen finden wir im Buch Esther immer noch viele Juden im Persischen Reich, obwohl eigentlich schon eine neue Ära begonnen hatte in Israel. Und Mordecai und Esther sind solche Juden, die immer noch im Persischen Reich verweilen und es sich dort gemütlich gemacht haben. Und Mordecai wurde uns als eine Person vorgestellt in den ersten Kapiteln, als jemand, der seinen Glauben über viele Jahre, seinen Glauben an Gott, dass er seine Identität als Jude hat, diese Identität hat er verleugnet und im Verborgenen gehalten. Er verschwieg, wer er ist und wer Gott für ihn ist. In der letzten Woche haben wir aber gesehen, dass Mordecai in eine innere Spannung gerät und merkt, so kann ich nicht weitermachen, ich muss Farbe bekennen. Und er begann plötzlich seine Stimme zu erheben und seine Zugehörigkeit zu Gott nicht länger zu verschweigen und hat allen um ihn herum gesagt, ich bin Jude, ich gehöre zu dem Gott Israels. Mordecai ist am Königshof angestellt und hat dort dann sofort Probleme bekommen mit seinem Vorgesetzten. Dieser Vorgesetzte heißt Haman. Haman hatte eine sehr hohe Stellung neben dem König. Und diese Identität von Mordecai als Jude hat ihn mächtig getriggert. Triggern ist jetzt noch ein bisschen sachte gesagt. Haman hat einen abgrundtiefen Hass gegen das jüdische Volk. Er hasst das jüdische Volk mit jeder Faser. Und als er sieht, dass Mordecai nicht bereit ist, so wie alle anderen mitzuspielen, war es ihm nicht genug, alleine Mordecai dafür zu bestrafen, für sein Ungehorsam als Jude am Königshof, sondern er hat sich fest vorgenommen, nicht nur Mordecai umbringen zu lassen, sondern einen Tag, an einem gewissen Tag, den er dann ausgewürfelt hat, möchte ich mal so sagen, an einem gewissen Tag sollen alle, sämtliche Juden im gesamten Persischen Reich vernichtet werden und ausgerottet werden. Also ein Holocaust sollte vorangetrieben werden. Das war das, was Haman auf dem Herzen hatte. Wir haben gesehen, wie ein Mordecai, der nicht bereit war, vor diesem Judenhasser seine Knie zu beugen, haben wir in der letzten Woche erfahren, dass diese Verweigerung, sich dem zu beugen, massive Auswirkungen hatte. Erst einmal die Kollegen um Mordecai herum haben es mitbekommen. Das wurde dann dem Haman gesteckt. Der Haman war außer sich, hat es dann dem König mitgeteilt. Und der König hat gesagt, okay, dann machen wir es so, wie du möchtest, Haman. Wir werden einen Erlass, ein Gesetz schreiben und wir werden es definieren, dass alle Juden getötet werden können. Und wir reden hier von 127 Provinzen. 127 Provinzen, ein riesiges, fettes Reich. Und in diesem fetten Reich wurden alle Juden plötzlich zum Abschuss freigegeben. Es ist interessant, wenn man so etwas liest, so ein Buch. Damals hätte man vielleicht gar nicht gedacht, so, dass das mal wieder Wirklichkeit werden kann. Aber unsere deutsche Geschichte lehrt uns etwas anderes. Dass solche Dynamiken, wie wir sie hier lesen, die irgendwie zu krass für uns scheinen, vor allem für uns, meine Generation und die unter mir sind, so, ja, ist doch immer alles easy, ist immer alles Frieden, ist immer alles schön. Aber das, was wir in Esther lesen, solche Dynamiken können immer wieder geschehen und sind auch in Deutschland klagenswerterweise auch geschehen. Hamans treten von Zeit zu Zeit auf und wollen Juden vernichten. Und wir beziehen natürlich Gottes Wort nicht allein auf die Zeit damals, sondern fragen uns, was hat dieses Wort auch uns heute zu sagen? Und so sehen wir, dass die Christen in diesen Tagen noch nie so verfolgt wurden, wie es heute ist. Noch nie wurden so viele und so dramatisch Christen verfolgt, weil sie an den lebendigen Gott glauben. Und deswegen hat diese Passage auch uns etwas zu sagen. Also das ist sozusagen die Einführung. Dort befindet sich gerade Mordekai in dieser schwierigen Situation mit seinem ganzen Volk. Und wir lesen die Verse 1 bis 3 aus Esther 4. Und als Mordekai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordekai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königs. Denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklagen. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Was ist das für eine schreckliche Situation, in der sich Mordekai hier befindet? Also alleine schon zu leiden, das ist schon mal eine Packung. Aber diese Person ist irgendwie verantwortlich dafür, dass das letzte Stündlein seines gesamten Volkes schlägt. Eine Person besiegelt das Schicksal des ganzen jüdischen Volkes. Ich weiß nicht, ob du in der Haut von Mordekai stecken möchtest. Wenn du in dem gesamten persischen Reich auf einmal alle am Jaulen und am Klagen sind, weil du Farbe bekannt hast. Das muss eine enorme Last gewesen sein für Mordekai. Plötzlich sind zigtausende, Millionen, ich habe eine Zahl gelesen, dass man davon ausgeht, dass im persischen Reich zu der Zeit 15 Millionen Juden lebten. Überleg dir mal, in jede Stadt, in die du gehst, in jedes Bundesland, in das du hineinfährst, siehst du deine Leute, wie sie alle in Sack und Asche trauern, in Wehklage sind und sich fragen, wer, wie soll es weitergehen? Sie verweigern das Essen, sie fasten. Warum tut man das? Weil man keinen Hunger mehr hat? Nein, wenn man fastet, bringt man Gott zum Ausdruck, ich habe jetzt gerade etwas nötiger als Lebensmittel. Ja, wir wissen, wir brauchen Essen, aber ich brauche gerade noch viel mehr als einfaches Essen und Trinken. Ich brauche dich, Gott. Wir brauchen Hilfe von dir. Was für eine Trauerbewegung. Und warum eigentlich die ganze Aufregung? Man könnte sagen, ihr Juden im ganzen persischen Reich, ist es jetzt nicht ein bisschen hochgegriffen, dass ihr so ausflippt und in Trauer ausbricht? Denn wir haben gerade eine Person, die gegen die Juden ist. Und jetzt der König sagt, okay, die Juden dürfen alle umgebracht werden und alle auf einmal sind in Aufruhr. Warum sind auf einmal die Juden so gepackt und können nicht sagen, okay, das sind ein, zwei Stimmen, die da kommen, die kann ich doch einfach mal überhören. Ich glaube, dass die ganze Aufregung daher rührt, weil die falsche Sicherheit der Kinder Gottes schonungslos aufgedeckt wird. Eine falsche Sicherheit, die Gottes Kinder haben können, wird ihnen weggenommen. Denn diese Juden dachten damals, dass sie im persischen Reich sicher sind und sie endlich auch eine Heimat gefunden haben. Ihre Nachbarn werden zu ihnen halten und unsere Freundschaften werden ewig halten. Also wir müssen uns das so vorstellen, die haben so gelebt wie wir. Die hatten Arbeit. Die haben ihr Leben gelebt. Und plötzlich kippt die Stimmung im gesamten Reich gegen Gottes Volk durch einen Hasser, einen Hater. Und es treten auf einmal, und das werden wir in den nächsten Kapiteln lesen, viele wörtlich Hasser auf und mobilisieren sich auf einmal gegen die Juden. Dort, wo du damals dachtest, Moment mal, wir haben gestern noch miteinander gearbeitet. Wir sind gestern miteinander essen gegangen. Unsere Kinder sind gemeinsam aufgewachsen. Und auf einmal wird ihnen etwas genommen, was für sie Lebenselixier war. Wir dachten, wir sind hier heimisch. Wir dachten, die Menschen werden zu uns halten. Und beachte, du wirst im Text nichts davon finden, dass andere Völker, es sind ja viele Völker in diesem persischen Reich, dass andere Völker aufgestanden wären und gesagt hätten, wir müssen Partei ergreifen für unsere jüdischen Nachbarn. Da ist niemand. Die Stimmung kippt. Irgendetwas passiert und auf einmal sind alle gegen die Juden und die Juden stehen auf einmal ganz alleine da. Sie hatten Beziehungen, sie waren verwoben in diesem Reich mit Menschen und Beziehungen. Auf einmal ist da niemand, der sagt, Moment, hier geschieht aber gerade ein großes Unrecht. Juden, ihr könnt euch sicher sein, wir werden zu euch halten und zu euch stehen. Da ist auf einmal mucksmäuschenstill. Was ist da los? Und das ist eine wahnsinnige Desillusionierung für die Juden, die eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt ihr Leben genossen haben und im Frieden gelebt haben. Aber den Juden wird sehr schonungslos ein geistliches Prinzip verdeutlicht, was auch für dich und mich in Emmendingen und Denzlingen und darüber hinaus gilt. Gottes Kinder haben hier keine endgültige Heimat. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind auf Pilgerschaft. Wir sind auf Wanderschaft. Und wir haben einen anderen Bestimmungsort, den Gott für uns auserkoren hat. Vielleicht ist es eine neue Nachricht für dich, weil du dich gerade so wohlfühlst, weil alles gerade so gut läuft. Und das ist auch erstmal gar nichts Verkehrtes, wenn du das Leben genießt. Ich muss wirklich sagen, ich genieße mein Leben. Ich bin gerne hier in diesem Landkreis. Ich glaube, das ist die schönste Gegend, die sich der Herr bei der Schöpfung ausgedacht hat. Ich liebe meine... Ja, Amen, oder? Da klatscht ihr. Ja. Da klatscht ihr. Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Familie, ich liebe mein Zuhause. Ich bin so gern daheim, ist so schön. Aber das... Mit den ganzen Annehmlichkeiten, die ich hier habe, darf ich nicht auf den Trichter kommen, dass das mein Bestimmungsort ist. Das ist nicht das, wozu Gott mich auserkoren hat. Das ist ein Zwischenschritt auf einen Schritt hin zu Gott, wo er mich haben möchte, an meinen Bestimmungsort. Und deswegen heißt es im Neuen Testament, ihr werdet sehen, dass dieses Prinzip sich auch ins Neue Testament hinübergerettet hat, in Johannes 17, Vers 14. Da betet Jesus zu seinem Vater, ich habe ihnen, den Jüngern, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ja, wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind von Gott. Wir sind auf Gott hin ausgerichtet und wir haben unsere Bestimmung in Gott und wir haben nicht vorher Ruhe, wenn wir mit Gott 1:1 vereint sind. Philipper 3, Vers 20 bringt es zum Ausdruck, unser Bürgerrecht ist im Landkreis Emmendingen. Nein, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Du bist ein Himmelsbürger, vergiss das niemals. Die Juden haben das vergessen, was ihr Bestimmungsort ist. Zu der Zeit der Heilsgeschichte der Juden war es Israel, dass sie dort Platz nehmen, ehe sie dann ins Himmelreich gehen. Aber das war der Bestimmungsort für die Israel, der Tempelbau, dort zu sein, wo Gott gerade Mission hat. Aber das haben sie vergessen, wo ihr Bürgerrecht ist. Kolosser 3, Vers 2 bis 3. Sinnt auf das, also trachtet nach dem, seid erfüllt und habt Sehnsucht auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dein wahres Leben wartet auf dich. Du bist für das hier gestorben. Das heißt nicht, alles ist egal, ich lebe ein Lotterleben und alle sind mir Wumpe. Darum geht es nicht. Aber meine Hoffnung, meine Freude, mein Frieden finde ich nicht in meinem Garten. Finde ich nicht in meinem Hausbau. Finde ich auch nicht in meiner Familiengründung. Sage ich jetzt etwas gegen Familie? Und nein. Darf ich jetzt kein Haus? Natürlich darfst du. Darf ich nicht im Garten? Doch, bitte. Unkraut ist nicht so schön, wenn Gäste kommen. Aber auch unter uns Christen gibt es eine Prioritätenverschiebung. Und wenn du in das Leben hineinschauen würdest, die Gedanken beim Morgens aufwachen, beim Abends zu Bett gehen, drehen sich ums Heim, ums Haus, um den nächsten Urlaub und die Annehmlichkeiten. Genieß das Leben, sagt das Buch Prediger. Das ist richtig. Aber das Buch Prediger sagt auch, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das soll uns immer daran erinnern, ja, genieß dieses Leben, was Gott dir gibt an guten Gaben. Aber mein lieber Freund, es gibt viel mehr, als was hier in dieser Welt dir Lust machen möchte. Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und so mancher lebt ein Leben wie die Juden in Persien. Die Pilgerschaft wird pausiert, bei einigen ist sie vielleicht schon beendet und man macht es sich gemütlich. Ja, für die Juden galt durchaus, dass sie im Persischen Reich gute Bürger sein sollten. Sie sollten von Fremdenliebe, Nächstenliebe, guter Nachbarschaft geprägt sein. Das sollte dein Leben kennzeichnen. Du solltest der beste Nachbar in der Nachbarschaft sein. Du solltest der beste Kollege deiner Kollegschaft sein. Du solltest der beste Mitarbeiter für deinen Chef sein. Alles richtig und gut. Aber die Juden, auch wenn sie Liebe üben sollen dort, wo sie sind, sie sollen genauso wenig einen Pakt mit dem Lebensstil und den Werten ihrer Umwelt schließen. Aber die Juden hat im Persischen Reich von den Persern um sie herum wenig unterschieden, bis gar nicht. Und Christen sind seit jeher dazu aufgerufen, in ihrer jeweiligen Kultur, wo wir leben, eine vom Heiligen Geist inspirierte Gegenkultur der Herrschaft Gottes auszuleben. Gefällt dir die Kultur, in der wir leben? Sie hat viele Vorzüge. Wir leben in einem guten Land. Wir haben eine gute Zivilisation. Die Kultur hat viele positive Facetten dort, wo wir leben. Aber diese Kultur ist nicht in unser Herz geschrieben. In unser Herz als Kinder Gottes, als Christen, ist eine Gegenkultur geschrieben worden, die sich ausrichtet nach der Herrschaft Gottes, was Gott lieb hat, was Gott gefällt. Deswegen muss es in jeder Kultur, egal wo du dich hineinmanövrierst und wo du lebst, wo du dich irgendwann mal wiederfindest, muss es Dinge geben, wo Menschen sehen können, du bist nicht von dieser Welt. Du lebst etwas anderes aus, als was wir Tag für Tag leben. Du hast Gesetze in deinem Herzen, die sich nicht gleichen von dem, was ich gelehrt worden bin, was mir vorgelebt wurde. Deswegen leben Christen automatisch, wenn sie in Verbindung mit Gott sind, eine Gegenkultur. Und die muss sichtbar werden. Und die Juden sind jetzt hier in Aufruhr und in Trauer, weil sie merken, die Sicherheiten, die wir hatten, sind auf einmal dahin. Und wenn die Stimmung in unserem Land kippen würde, wir würden die gleichen Dynamiken als Christen in Deutschland erleben wie die Juden im Persischen Reich. Bei einigen gäbe es ein sehr, sehr böses Erwachen. Weil wir so darauf ausgelegt sind, die Freundschaft der Welt zu suchen. So einverleibt zu sein mit dem Wertesystem dieser Welt. Und gar nicht auf dem Radar auffallen, dass wir anders sind. Und dass wir einem König dienen, den die Welt nicht kennt. Dem verborgenen König. Esther 4, Vers 4. Und Esthers Dienerinnen und ihre Eunuchen kamen und teilten ihr, das mit, also dass Mordekai in Sack und Asche war. Da geriet die Königin sehr in Angst und sie sandte Kleider hin, um Mordekai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen, aber er nahm sie nicht an. Esther befindet sich in einer absolut bemitleidenswerten Position. Esther, was ist mit dir los? Sie ist doch auch eine Jüdin, haben wir eben gerade gehört, dass das ganze persische Reich auf die Beine gekommen ist und alle rumjammern und klagen zu Recht, Herr, wir brauchen Hilfe. Und Esther? Esther hat sich als Jüdin in ein Leben verabschiedet, das so abgeschieden und abgesondert vom restlichen Volk Gottes stattfindet, dass sie die Einzige im persischen Reich zu sein scheint, die nicht merkt, was gerade abgeht. 127 Provinzen sind in Wallung und Esther sitzt in ihrem Schlösschen und denkt, was ist denn da los? Die sind ja traurig. Und Moment mal, Mordekai ist traurig. Sie gerät in Angst. Irgendetwas an Ruhe, was wir die ganze Zeit genossen haben, geht mir gerade baden und flöten. Esther hat richtig die Hosen voll. Und das ist an Spannung nicht zu überbieten. Unser Text sagt uns, dass das ganze Reich, die Juden im Reich, sind in Trauergewänder gekleidet. Und was macht Esther? Was Esther einfällt, ist in die genau entgegengesetzte Richtung zu laufen und feine Kleider zu bringen und Mordekai seine traurigen Kleider gefälligst wegzunehmen und schöne Kleider eben anzuziehen. Merkt ihr Esther, du spielst gerade nicht richtig mit. Merkst irgendwie gerade nicht, was Gottes Volk bewegt. Irgendwie bist du noch ganz alleine auf dem falschen Dampfer. Und beachte, sie kommt auch nicht auf die Idee, selbst hinzugehen. Sie könnte ja auch auffliegen, wenn sie sich mit Mordekai zeigt. Esther lässt lieber Mordekai die Kleider bringen. Da ist jemand, ein Kind Gottes. Eine Jüdin, die den Schuss nicht gehört hat und meint, es soll bitte alles so sein wie immer. Bitte störe meine Ruhe nicht. Hör auf, nicht zu laut werden mit dem, was uns hier gerade bewegt. Seid bitte ruhig. Ich will nicht gestört werden in meiner Seelenruhe. Wir sehen hier einen Charakterzug von Petrus. Als Jesus andeutet, was ihm blühen wird, und was viele auch in Aufregung versetzt hat, dass er einen Leidensweg vor sich hat. Petrus, nein, Herr, das geschehe dir nicht. Das werde ich verhindern. Das soll nicht passieren. Ein Petrus wollte das auch nicht. Esther auch nicht. Aber Mordekai zeigt uns hier in seinem Verhalten, was es bedeutet, für Gottes Sache aufs Ganze zu gehen. Hier heißt es, aber er nahm die Kleider nicht an. Ich nehme das nicht an. Mordekai bleibt auf Kurs. Und dieser Kurs wird ihm, wenn Gott nicht interveniert, ihm das Leben kosten. Und er bleibt kerzengerade. Und das hat auch für uns etwas zu sagen. Und das müssen wir an dieser Stelle klar machen. Unser Kampf, den wir führen, ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet. Wir sind nicht gegen Menschen gerichtet. Wir hassen nicht Menschen. Wir sind nicht respektlos mit anderen Menschen. Aber die Bibel beschreibt auch uns, dass wir in einem Kampf sind. Und unser Kampf ist geistlicher Natur. Es gibt mehr als das, was wir sehen. Unser Kampf richtet sich gegen finstere Mächte und Gewalten, heißt es in der Bibel. Und diese finsteren Mächte und Gewalten, die manifestieren sich in hochmütigen Gedankengebäuden, philosophisches Gedankengut, Gedankensysteme, Wertesysteme, die sich gegen die Wahrheit Gottes richten. Und wer das nicht sieht als Christ, dass es das gibt, der ist, sorry, nur blind. Aber dieser Kampf wird seit 2000 Jahren gefochten und wurde schon immer gefochten. Und wir sollten nicht meinen, dass es diesen Kampf auch heutzutage irgendwie nicht mehr geben würde. Und ich glaube, uns täte gut daran, dass wir als Kirchen dieselbe Trauer hätten wie die Menschen hier in Esther 4.
Denn an vielen Stellen wird der christliche Glaube verkauft, verraten und auf den Altären der Diplomatie und des Pluralismus geopfert. Ohne Probleme. Und das Ding ist, wir Christen sind leise. Das Ding ist, wir Christen sind ruhig. Und wir kuschen, weil wir Angst haben. Menschen gehen wegen diesen Lappen auf die Straße, Freunde, weil sie keinen Bock haben, eine Maske zu tragen. Wir reden hier nicht über Masken. Wir reden über die Wahrheiten Gottes. Wir reden, dass Gott Herrscher ist und dass Gott einen Anspruch auf unser Leben hat. Und dieser Anspruch ist gut. Er bringt dir Segen, wenn du dich darauf einlässt. Und vor allem bringt er dir die Ewigkeit in dein Haus. Aber wir hören diese Dinge als Christenheit in Deutschland und in uns regt sich nichts. Und wir gehen nicht selber in diesen Modus der Trauer und merken, wir müssen das, was da aufgerüttelt wird, das macht etwas in uns. Wir sind noch irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, als Christ in Deutschland, in so einem Esther-Modus. Wir sind irgendwie in unserem Schlösschen und merken gar nicht, was gerade abgeht in den Kirchen. Du wirst unter uns Christen immer wieder Menschen finden wie Esther, die können genau diese Spannung nicht aushalten. Und sie werden versuchen zu beschwichtigen, überzutünchen, anstatt sich zu solidarisieren und zu sagen, ja, es gibt einen guten Kampf, der zu kämpfen ist. Mit Gottes Waffen. Gottes Waffen sehen wir hier, Fasten. Fasten unter Juden, immer begleitet auch mit Gebet. Eine Bitte Gott, dass er eingreift. Das sind unsere Waffen. Aber vielleicht geht es einigen so, weil sie so wie Esther inzwischen völlig abgeschieden sind von der Nachfolge der Kinder Gottes. Seht ihr, wie Esther durch ihre Entscheidungen, an diesen Königshof zu kommen, Kompromisse zu schließen, sich so weit von den Kindern Gottes distanziert hat, dass sie irgendwie gar nicht connecten kann mit dem, was gerade passiert. Sie lebt nicht in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Lebst du in der Gemeinschaft der Kinder Gottes? Einige tun es nicht mehr. Und deswegen ist es keine Überraschung, dass du, wenn du so eine Botschaft hörst, auf einmal aus deinem Turm fällst und denkst, was ist eigentlich hier los? Aber Mordecai macht das einzig Richtige. Mordecai lässt sich nicht auf den Vertuschungsversuch Esthers ein und er praktiziert Jakobus 4, Vers 9 bis 10. Dort heißt es, fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wir wollen, und ich auch, möchte gerne lieber Happy-Clappy-Botschaften rüberbringen. Aber Esther 4 lehrt uns, dass es Zeiten gibt, von denen Jakobus 4 auch sagt, fühlt das Elend. Tut nicht so, als wenn es da nichts gäbe. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Meine Lieben, genau das hat Mordecai mit allen Juden in Esther erlebt. Sie haben gesehen, dass Gott wirklich eingegriffen hat. Warum? Weil sie das Elend an sich herangelassen haben. Sie sind nicht nüchtern geblieben. Sie haben nicht übertüncht, sondern sie haben gesagt, Esther, was ist los mit dir? Es ist gerade eine große Not. Und das Wichtigste ist gerade auf dem Spiel. Mach es auch zu deinem Thema. Und lass uns vor Gott demütigen. Und wir sehen im weiteren Textverlauf, wir gehen zurück in Esther 4, dass die Beharrlichkeit von Mordecai schließlich Esther aufmerken lässt. Die Verse 5 bis 8. Da rief Esther Hattach, einen von den Eunuchen des Königs, den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte, und er gab ihm Befehl wegen Mordekai, um zu erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Da ging Hattach zu Mordekai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordekai teilte ihm alles mit, was ihm widerfahren war. Auch den genauen Betrag an Silber, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs als Gegenwert für die Juden darzuwiegen, um sie ausrotten zu können. Also hier ist ein Geschäft gemacht worden. Ich kill die Juden und ich verschaffe dir dafür Geld, indem ich sie ausbeute. Auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm. Die solle er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und er solle ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Wenn du dich fragst, ist das nicht vielleicht alles ein bisschen großspurig, was ich gerade hier sage? Dann findest du dich vielleicht so in einem Esther-Modus, was ist da eigentlich los? Ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Dann bitte ich dich, lass es uns doch so machen wie Mordekai und Esther. Schau dir die Fakten an. Prüfe selber für dich, ob es sich wirklich so verhält, wie ich hier sage. Schau in die Christenheit. Ich möchte euch eine Statistik zeigen, die ich in dem christlichen Magazin Idea gelesen habe. Hier wird gefragt, Jesus Christus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Also wir reden hier nicht über Details unserer Überzeugung, sondern ob Jesus überhaupt noch lebt. Das sind die Antworten, die gegeben wurden. Die Bürger insgesamt haben zu 18% das bejaht, evangelisch, landeskirchlich 23%, katholisch 29% waren dafür, dass Jesus noch lebt. Spannend, dass die Muslime, islamisch 12% sagen, dass er auferstanden ist. Konfessionslos ganze 5%. Mich interessiert vor allem evangelisch-freikirchlich. Die evangelischen Freikirchen sehen zu 48%, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Meine Lieben, das würde bedeuten, wenn wir miteinander das mal hier gegenrechnen würde, dass weniger als die Hälfte daran glaubt, unter evangelisch-freikirchlichen Christen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn das nichts in dir bewegt und du denkst, du bist Christ, dann hast du Geisterunterscheidung nötig. Die Bibel spricht davon, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott sind. Wen das nicht tangiert, der weiß nicht, dass es bei dieser Frage um alles oder nichts geht. Ob wir einem toten Guru hinterherlaufen oder ob wir glauben, dass Gott so mächtig ist, dass er selbst den Tod aus den Angeln heben kann und das Unmögliche möglich machen kann, weil wir einen lebendigen Gott haben und weil Jesus Christus das, was er sagt, auch gehalten hat, dass er Wort hält und wenn er verspricht, ich werde den Tod besiegen, ich werde deine Sünde besiegen und ich werde dir Errettung geben, ich werde dir eine ewige Perspektive versprechen. Darum geht es. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben im Hier und Jetzt und darüber hinaus. Und das ist die einzige Botschaft, die wir anderen Menschen geben können. Das ist gute Nachricht. Und um diese Not, das ist Esther 4 Not, die uns beschäftigen sollte. Und deswegen war Mordekai so klar, ich gebe dir das Gesetz, ich rede nicht nur einfach so, ja, Mordekai ist irgendwie so ein Sensibelchen und ist sowieso immer auf Krawall gebürstet, auf jeder Demonstration ist da Mordekai immer ganz vorne mit dabei und egal, was in der Welt abgeht, dagegen. Kennt ihr solche Christen? Ja, die sind immer gegen alles. So ein Typ ist Mordekai nicht. Mordekai bietet dir die Fakten. Esther, weißt du was? Ich kann dein Herz nicht verändern. Ich kann dir nur die Fakten präsentieren. Darum geht es. Um das geht es. Deswegen sind wir in Aufruhr. Deswegen ist unser Herz besorgt, weil es hier um Kerndinge geht, die Gott beschäftigt. Wie sieht es aus mit dir, Esther? Und er erinnert Esther an ihre heilige Pflicht, Fürbitte zu tun für ihre Leute. Verse 9 bis 12. Und Hattach kam und teilte Esther die Worte Mordekais mit. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mordekai. Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden, Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht. Dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, als Ehefrau, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und man teilte Mordekai die Worte Esthers mit. Merkt ihr die Absurdität von dem, was Esther hier bringt? Esther wird gerade damit konfrontiert, das gesamte Volk in 127 Provinzen geht gerade vor die Hunde und ihr Tod ist mit Gesetz erklärt und dein einziger Gedanke, den du denkst, ist dein eigenes Leben und dein eigenes Wohlbefinden. Das Einzige, was ihr in den Sinn kommt, hey, da gibt es ein Gesetz und ich gehe dann drauf, wenn ich zum König komme und er mich nicht annehmen möchte gerade. Esther, bist du eigentlich noch beim klaren Verstand? Merkst du hier und Tausende, wenn nicht sogar Millionen über Millionen auf der anderen Seite? Esther, wovon sprichst du? Und beachte, wir wissen aus der Geschichte, dass es durchaus möglich war, dem König ein Schreiben zu senden und um Audienz bei ihm zu bitten. Diese Möglichkeit gab es bei persischen Königen. Esther weiß das. Aber Esther will nicht. Esther will nicht preisgeben, wer sie ist und zu wem sie gehört. Sie will das, womit sie gerade konfrontiert wird, nicht annehmen und will das, was sie liebgewonnen hat, nicht loslassen. Vers 13. Und Mordekai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Mordekai kritisiert hier Esthers Haltung und er raubt ihr die Illusion, dass das Leid der Gemeinschaft keinerlei Effekt auf sie als Einzelperson haben würde. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Wenn die Gemeinschaft leidet, dann leidest auch du. Wir sind leider Gottes in einer Zeit angekommen, wo jeder nur sein eigener Herr ist. Und wir in einer sehr starken Isolation denken und sehr vom Individualismus geprägt sind, auch als Christen. Aber Mordekai legt hier den Finger in die Wunde. Liebe Esther, wenn dir dein Bekenntnis zu dem allmächtigen Gott überhaupt noch irgendetwas wert ist, dann sage ich dir, das, was uns trifft, das trifft auch dich. Und dieses Prinzip haben wir in 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn Paulus uns Christen erinnert, dass wir der Leib Jesu sind, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder, erinnert er uns daran. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Amen. Aber wenn du nicht leidest, wenn eine ganze Gemeinschaft sogar leidet, dann bist du vielleicht in einem sehr, sehr bedenkenswerten Esther-Modus und gar nicht Teil des Leibes. Versteht ihr? Das, was wir hier so machen mit Gemeindezugehörigkeit, Teil von Gemeinde zu sein, das ist nicht da. Hier geht's nicht um Zahlen. Hier geht's darum, die Prinzipien des Neuen Testaments auszuleben. Teil von etwas zu sein, vom Leib Jesu eingegliedert zu sein, das Leid an sich heranzulassen, die Freude an sich heranzulassen, eigenes Leid mitzuteilen, eigene Freude mitzuteilen, weil Gott uns in Gemeinschaft beruft und wir voneinander abhängig sind. Und Mordecai sagt, Esther, glaub ja nicht, das geht an dir vorbei. Denn du glaubst tief in dir, dass du doch noch dazugehörst. Und darum frage ich dich, bist du in einem Esther-Modus so irgendwie, ja, das sind aber deren Probleme. Ich mache mein Christsein für mich. Damit habe ich nicht, das soll mich nicht tangieren. Das ist Unruhe, die ich nicht in meinem Leben brauchen kann. Leute, so geht es nicht. So funktioniert es nicht. Jesus hat sein Leben eingesetzt für uns, damit wir wiederum unser Leben einsetzen füreinander. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns ein Beispiel gegeben, was echte Liebe bedeutet. Und das bedeutet, sein Leben hinzugeben für seine Brüder und für seine Schwestern. Und das ist das, was Gemeinde ist. Und das ist das, woran Mordecai Esther erinnern will. Wir tragen Verantwortung füreinander. Wir können uns nicht einfach da herausnehmen. Mordecai spricht weiter, Vers 14. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Esther glaubte, alle werden sterben, ich werde gerettet werden. Mordecai verspricht sie aber, meine liebe Frau, die Sache wird anders aussehen. Alle werden gerettet werden und du allein wirst sterben. Versteht ihr, wie Mordecai das krass umdreht? Die Konfrontation von Mordecai sind nicht einfach ein paar nette Worte. Hey, du bist eine Königin, du kannst was Tolles. Was er hier bringt, ist Wahnsinn. Er bringt ihr ganze Argumentation, stellt er auf den Kopf. Sagt, du denkst, du rettest dich allein und wir gehen drauf? Nein. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Wir sind treu zu unserem Herrn. Gott wird uns retten. Aber du, wenn du so bleibst, sage ich dir, du wirst drauf gehen. Und er spitzt es noch zu. Wenn du schweigst, dann wird das nicht nur Konsequenzen für dich alleine haben, sondern du und dein Haus und das Haus deines Vaters. Das ist eine krasse Ansage. Warum? Weil Mordecai der Adoptivvater ist. Und er zeigt, Esther, uns verbindet natürlich ganz viel. Wir sind Verwandte. Ich bin dein Cousin und Adoptivvater. Aber ich sage dir, wenn du diesen Kurs fährst, ohne mich, Trennungslinie, mit dem Verderben, was du über das Haus deines Vaters bringst, habe ich nichts zu tun. Das ist förmlich eine Absage der Gemeinschaft, die Mordecai hier vornimmt. Das ist ganz schön harter Tobak. Und beachte die Spannung, die Mordecai hier hereinbringt. Esther, du hast Verantwortung. Du hast Verantwortung in der Situation, in der du gerade stehst. Und der Mordecai bringt hier etwas sehr Schönes. Auf der einen Seite die menschliche Verantwortung, aber auf der anderen Seite die Souveränität Gottes. Wie sagt er? Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Was bedeutet das? Mordecai glaubt, Esther, deine Entscheidungen haben einen Effekt. Kennt ihr diesen Satz? Wähle Fluch oder Segen aus den Mosebüchern. Wählt Segen oder Fluch. Deine Entscheidung, was du tust, hat einen Effekt, wird Auswirkungen haben, wird Konsequenzen haben. Denk ja nicht, dass deine Entscheidungen irgendwie egal wären. Das ist die eine Seite, die Mordecai massiv betont. Du hast etwas in der Hand. Du bist keine Marionette. Deine Willensentscheidung ist nicht egal, sondern macht einen Unterschied. Aber gleichzeitig zweifelt Mordekai nicht eine Sekunde, dass Esthers Entscheidung, so gewichtig sie auch sein wird, niemals den Plan Gottes vereiteln kann, sein Volk zu retten und es zu befreien. Merkt ihr diese Spannung, die er reinbringt? Deine Entscheidung hat echt Gewicht. Aber Gott steht da drüber. Gott ist souverän. Gott ist der verborgene König und er wird seinen Plan nicht vereiteln lassen, nur weil du nicht mitmachst, denn Gott steht zu seinem Wort. Gott wird sein Wort erfüllen. Die Frage ist nur, mit dir oder ohne dich? Liebe Esther, besser mit dir als ohne dich. Und hier sehen wir eine schöne Spannung, die Mordekai hier aufrechterhält, ist eine schöne biblische Lehre. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf der einen Seite irgendwie vom Pferd fallen. Irgendwie, dass wir denken, alles liegt an uns. Dass wir die Erretter dieser Welt sind. Gott sei Dank nicht. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so ein fatalistischer Gedanke. Ist eigentlich egal, was wir machen. Gott macht irgendwie, was er will. Und Mordekai löst es nicht auf, diese Spannung, sondern manövriert uns Leser genau dort hinein. Deine Entscheidung ist wichtig und gleichzeitig ist Gott souverän und wird zu seinem Plan, zu seinem Ziel kommen. Mordekai, was tut er hier? Er vertraut dem verborgenen König, der in den Zeilen nicht erwähnt wird, aber jede Zeile von dem, was Mordekai hier sagt, ist erfüllt davon. Lass uns weitergehen. Der Vers 14 ist nämlich noch nicht zu Ende. Er beendet seine Rede. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Mordekai glaubt, dass Gott unser Leben plant, dass Gott unsere Entscheidung in seinem Plan aufnimmt und beachtet. Die Entscheidung von Esther, am Königshof Königin zu sein, waren moralisch abgrundtief schlecht. Und trotzdem sagt Mordekai, wer erkennt, ob du nicht jetzt vielleicht für diesen Zeitpunkt in diese Stellung hineingekommen bist. Meine Lieben, dieser Moment, der spricht eine gute Nachricht für dich und mich, weil jeder von uns hat auch schon schlechte Entscheidungen getroffen. Und manche denken, ich bin in meinem Leben irgendwie in einer Misere. Ich sehe keine Hoffnung. Ich habe Dinge falsch gemacht und daraus kann nichts mehr werden. Diese Wahrheit macht uns Mut, dass unsere Existenz, auch wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben und uns an einem Ort befinden, wo wir eigentlich gerade mehr schreien könnten, dass es für Gott niemals ziellos ist, egal oder hoffnungslos. Wenn du auch denkst, diese Situation ist verfahren, weil ich habe mich echt hineinmanövriert, Gott kann daraus etwas Herrliches entstehen lassen, wo wir Menschen keine Möglichkeiten mehr sehen. Deswegen, wenn du dich da so siehst, denkst, geht nichts mehr. Du hast deine Rechnung ohne Gott gemacht. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Aber beachte, der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist nicht. Und so lesen viele diesen Text. Gott hat in jedem Fall mit Esther und auch mit mir einen wunderbaren, überdimensional großartigen Plan. Oft wird diese Passage so gelesen, so Esther, Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Wir lesen das, wir identifizieren uns dann. Gott hat einen großartigen Plan für mein Leben, der ist überdimensional. Und damit versuchen wir uns dann zu pushen und uns irgendwie Wertigkeit zu geben, dass durch mich etwas ganz Großartiges auf diesem Erdball passieren wird. Aber machen wir uns nichts vor. Die wenigsten sind von uns Esthers, Paulusse, und Luther habe ich hier in unseren Reihen auch noch nicht erlebt. Ein Spurgeon würde ich gerne mal begrüßen. Und ein Billy Graham ist auch nicht in unserer Mitte, oder? Wir sind alles eigentlich ziemlich, ja, bis einige, ja. Sind wir eigentlich alle ziemlich durchschnittlich unterwegs. Aber Mordekai weiß, dass unser Leben nicht sinnlos ist von jedem Einzelnen und dass Gott mit unserem Leben etwas Wunderbares machen kann. Ein Plan hat er in jedem Fall. Egal wie klein deine Stellung ist, er kann daraus etwas Großartiges tun. Das Wesentliche, was uns dieser Vers sagen will, denn Mordekai sagt, wer erkennt, ob Gott hier einen Plan hat? Er weiß es selber nicht. Die Frage, die er damit Esther stellen möchte, ist, Esther, bist du treu und bereit, für Gott aufs Ganze zu gehen? Denn Gott kann es gebrauchen. Es geht hier um die Frage der Treue und nicht, ob Esther und Mordekai wissen, dass sie tolle Hechte sind und die Big Kings im Reich Gottes. Esther, vielleicht liege ich falsch, aber Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Und vielleicht wird er dich für etwas Großes gebrauchen, aber dafür braucht es Treue in deinem Leben. Bist du bereit, aufs Ganze zu gehen? Denn wenn Gott mit dir einen großen Plan haben sollte, was wir in der Regel nicht vorher wissen, dann ist meine Treue entscheidend und auch die Voraussetzung dafür. Wenn du mich fragst, Waldemar, möchtest du, dass Erweckung durch deine Predigt in Deutschland stattfindet? Ja, selbstverständlich. Weiß ich, dass es passiert? Nein. Was mache ich also mit diesem Vers? Dieser Vers sagt mir, bist du treu? Vielleicht hat Gott dich an eine Stelle gesetzt, wodurch er etwas Großartiges tun möchte. Die Frage ist nicht, weiß ich, dass da etwas passiert, sondern bin ich bereit, Gott alles zu geben? Lass uns abschließen mit den Versen 15 bis 17. Da ließ Esther dem Mordekai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordekai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Jetzt haben wir Esther dort, wo sie sein muss. Jetzt verbündet sie sich. Jetzt hat sie verstanden, ich muss mit auf diesem Weg. Ich habe bis eben gerade nicht mitgespielt. Bis eben gerade war mir das egal, was dort geschieht. Aber ich merke, ja, Gott will Treue von mir. Und sie sagt, wenn ich sterbe, sterbe ich. Sie weiß nicht, ob Gott etwas Großartiges mit ihr vorhat. Du weißt es genauso wenig, ob Gott etwas Großartiges mit dir vorhat. Aber Esther vertraut dem verborgenen König, dass er tut, was er für richtig hält. Und sie ist bereit, für Gott ganze Sache zu machen. Aufs Ganze zu gehen und alles in eine Waagschale zu werfen. Herr, du musst es tun. Und wenn ich sterbe, dann soll es so gewesen sein. Ich war treu. Ich war treu und ich war verfügbar für dich. Und wenn du dir wünschst, auch so wie Esther zu sein, etwas Großes, eine große Rettungstat zu tun im Reich Gottes, frage dich, bist du bereit, allen Status und alle Stellung, alles Prestige und dein Ansehen hinten anzustellen und den Preis zu zahlen, um für die Wahrheit einzustehen? Und so, und damit möchte ich beenden, haben wir aus einer bis hierhin bemitleidenswerten Esther auf einmal ein Schattenbild auf nichts weniger als Jesus Christus selbst. Denn Jesus kam wie Esther, um viele Menschen zu retten. So wie Esther kam Jesus unangemeldet in ein Königreich und war nicht willkommen geheißen in das Königreich, wo er mit seinem Anliegen hineingekommen ist. Aber wir haben hier mehr als Esther. Denn Jesus war nicht der Letzte, so wie Esther, der überzeugt werden musste, zu gehen und alles auf eine Karte zu setzen. Vielmehr war Jesus derjenige, der am Ende als Letzter übrig blieb, während alle anderen davongelaufen sind. Esther hatte die Hoffnung, dass durch ihren Einsatz für Gott sie doch am Leben bleiben kann. Jesus hingegen, meine Lieben, und das unterscheidet ihn von allen anderen Glaubenshelden. Jesus ist gekommen und wusste, wenn ich Menschen retten möchte und alles gebe und auf eine Karte setze, bedeutet das, dass ich mein Leben geben werde. Es gibt keinen Spielraum. Ich weiß, dass es keinen anderen Weg gibt. Ich bin gekommen, um mein Leben freiwillig zu geben. Darum erinnert uns Esther an Jesus Christus. Aber wenn wir darin die Erinnerung an Jesus haben, dann können wir in Anbetung ausbrechen und sagen, Jesus, wir danken dir, dass du noch viel größer bist. Und du hast nicht gehofft, irgendwie da noch rauszukommen aus der Nummer, sondern bist am Ende freiwillig mit Haut und Haar in den Tod gegangen und hast mir dafür Leben gegeben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Musiker können nach vorne kommen. Lass uns beten. Herr, auch wir befinden uns manchmal in unserer Burg Susa und im Königspalast und merken gar nicht, was für ein großer Kampf eigentlich gerade vonstatten geht. Und ich bitte dich, dass du uns aufrüttelst, dass du uns aufwachen lässt. Wir danken dir für den Frieden, in dem wir leben. Wir danken dir für die Annehmlichkeiten, für das gesegnete Leben, was wir in diesem Land genießen dürfen. Aber diese Dinge dürfen uns nicht einlullen, als wenn das unser Bestimmungsort wäre. Herr, wir haben dich zum Ziel und wir sehen, dass viele Dinge, die dir wichtig sind, dass die heiß umkämpft werden in diesen Tagen. Und dass es Mut kostet, als Christ sich auch so zu zeigen und auch zu äußern, dass Jesus Christus, du unser Herr bist und du der einzige Weg zum Vater im Himmel bist. Dass du für unsere Schuld gestorben bist und allein in dir Vergebung der Sünden ist und ewiges Leben von dir kommt. Das ist das, was wir anzubieten haben, was unser Herz erfüllt. Und hilf uns, dass wir dafür gerade stehen bleiben und dass wir aufs Ganze gehen. Dass wir alles auf diese Karte setzen und treu befunden werden von dir. Herr, ich danke dir, dass wir in Esther 4 sehen, dass du Menschen, die völlig die Stunde der Wahrheit verpennt haben eigentlich. Esther, die völlig schräg unterwegs war, dass du mit solchen Menschen etwas Wunderbares tun kannst. Und Herr, egal wo wir bis heute standen, und wo wir gerade stehen, wie miserabel unsere Situation ist. Für dich ist niemand zu weit weg. Und unsere Katastrophe ist auch für dich nicht zu groß. Du kannst durch uns wirken und arbeiten. Und darum bete ich, Herr, dass viele mit mir ihre Herzen zu dir erheben. Und ich bitte, Herr, hilf uns. Hör unser Gebet. Und gebrauche du uns zu deiner Ehre. Willst du etwas Wunderbares mit uns machen? Willst du etwas Wunderbares aus jemandem aus dieser Reihe tun? Willst du etwas Großes durch diese Gemeinde wirken? Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass du es kannst. Wir wollen treu sein. Und wir wollen zu dir stehen und sagen, Herr, du bist uns wichtig. Und wir wollen treu sein. Gebrauche uns, so wie du es willst. Amen. Amen. Thank you.